Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber das Kapitel fängt mit einem etwas merkwürdigen Satz an. Jesus geht. Und dann kommt Jesus wieder. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, warum diese Verseinteilung nachträglich eingefügt haben, den Vers nicht, also das Kapitel nicht einen Vers später eingefügt haben. Irgendwie würde das Sinn ergeben. Aber je mehr ich mich mit dem Text beschäftigt habe, desto mehr dachte ich, die werden schon einen Grund gehabt haben. Ja, also, ich gucke mir mal an, was davor kommt. Und das ist immer eine gute Sache, sich so ein bisschen den Kontext von der Stelle anzugucken. Und ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, dieses Kapitel spielt in den Nachwehen des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest zeichnet sich insofern aus, und es ist wichtig, dass es eins von den drei großen Pilgerfesten war. Das heißt, Juden aus aller Welt waren eingeladen, oder eigentlich wurde es ihnen befohlen, wenn möglich, nach Jerusalem zu kommen. Das heißt, die Stadt war brechend voll. Ja. Und am Tag vorher endete dieses Fest. Und da es mit den ganzen Tag über geht, waren die meisten wahrscheinlich noch in der Stadt. Und Jesus hatte sich in der Zeit dieses Festes dazu entschieden, in den Tempel zu gehen und da zu lehren. Und es wirkt ein bisschen auf mich so, als hätte er festgestellt, es ist gut gelaufen, ich komme einfach nach dem Fest nochmal wieder. Ja, das ist also sozusagen die Situation. Der Tempel wird noch relativ voll gewesen sein, aber die festlichen Aktivitäten sind vorbei und es sind eine Menge Leute da. Und außerdem war Jesus, haben ihm viel zugehört, das heißt, sie sind natürlich auch gerne wiedergekommen, wenn sie am nächsten Tag noch konnten. Und in diese Situation rein kommt jetzt eine Gruppe von Pharisäern und stellt Jesus diese Frau hin und sagt so, eigentlich müssten wir die umbringen, was sagst du dazu? So. Und die Reaktion von Jesus, das würde euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein, ist etwas merkwürdig. Er reagiert nämlich gar nicht auf die, sondern er beugt sich hin. Und er saß sozusagen sowieso schon da und kniet sich also nieder und fängt an, in den Sand zu kritzeln. Eine Nebenbemerkung dazu. Johannes verrät uns nicht, was Jesus da schreibt. Und das kann man auch aus keiner Parallelstelle oder irgendwas, wir wissen nicht, was Jesus da geschrieben hat. Eine Sache, die ich immer wieder gehört habe, ist, dass er die Sünden der Pharisäer dahinschreibt, um ihnen zu verdeutlichen, was sie getan haben. Nee, das ist tatsächlich. Und als ich das erste Mal gehört habe, hat mich das tatsächlich irritiert, weil ich dachte, das ist nicht mein Jesus in einer gewissen Weise, wenn der sich da hinstellt, weil der sonst immer sehr bemüht ist in der Begegnung mit Sündern, mit Leuten, die gegen Gottes Wort, Gottes Willen verstoßen haben, dem mit Liebe zu begegnen und die Sachen nicht ans Licht zu zerren. Ja? Also, wir wissen nicht, was Jesus geschrieben hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht die Sünden der Pharisäer hingeschrieben hat. Aber in dieser Situation begegnen uns drei Parteien. Und die möchte ich mir gerne angucken mit euch. Wir haben die Pharisäer auf der einen Seite, wir haben die Frau und wir haben Jesus. Jesus weist in der Art und Weise, wie er mit den Pharisäern umgeht, weist er darauf hin, dass sie auch Dreck am Stecken haben. Ne? Er weist das nur, er sagt es so, naja, wenn ihr wirklich ohne Schuld seid, dann dürft ihr da gerne steinigen, ist alles gut, könnt ihr gerne machen. Und dann gehen die Pharisäer aber alle klammheimlich. Ich finde Johannes so schön, dass er da schreibt, die Ältesten zuerst. Ja. Also die mit den höchsten Rang haben, die das höchste Ansehen unter den Pharisäern hatten, die sind zuerst klammheimlich gegangen, weil ihm klar geworden ist, ja, so ganz schuldfrei bin ich vor Gott dann auch vielleicht nicht. Jetzt muss man zu den Pharisäern sagen, das ist eine der Sachen, die Jesus nicht an dieser Stelle, sondern immer wieder in den Evangelien kritisiert, ist ihre Art zu glauben. Denn das, was die Pharisäer gemacht haben, ist, sie haben versucht, das Gesetz von Mose, was, wenn man sich das durchliest, recht umfangreich und kompliziert war. Ja, spätere Generationen haben da 613 explizite Gebote rausgearbeitet. Und die Pharisäer haben versucht, die alle zu halten. Was gut ist. Das ist erstmal nicht das Problem. Aber die Haltung, und das ist das, was Jesus ihnen immer wieder vorwirft, dann ist, Ihr versucht es nicht, weil ihr Gott liebt und aus der Liebe zu Gott heraus sagt, Mensch, ich liebe Gott so sehr, deshalb möchte ich Gutes tun, deshalb möchte ich ein Segen sein oder und deshalb höre ich auf das, was Gott sagt, sondern sie haben das eher aus so einer Haltung rausgemacht, wenn ich das alles richtig mache, dann schuldet mir Gott was. Ja? Also ich kann mir sozusagen meine Gnade und ich kann mir mein gutes Standing bei Gott, wie Gott mich sieht, kann ich aufpolieren, indem ich ein großartiger Mensch bin. Das ist so ein bisschen alternative Version ist so ein bisschen dieses Karma-Prinzip. Ja, ich mache gute Sachen und sammle gute Punkte, ich mache schlechte Sachen, sammle schlechte Punkte und am Schluss werden die gegeneinander so ein bisschen aufgewogen. Und die Pharisäer haben halt versucht, den Haufen an guten Punkten sehr groß zu machen. Und was wir dann aber in der Situation auch sehen, die haben diesen Haufen an guten Punkten, den sie da vor sich gesehen haben, durchaus auch als Basis benutzt, um auf Leute herabzuschauen und zu sagen, also, wir sind gut, wir stehen vor dem Gesetz des Mose perfekt da und deshalb können wir hier jemanden hinstellen und sagen, die Person nicht, die Frau, die hat das Gesetz von Mose übertreten. Was einigen von euch und vielen Kommentatoren zu diesem Text aufgefallen ist, ist, dass die Frau da alleine steht. Was bei Ehebruch merkwürdig ist, sage ich mal. Ja? Und es gibt viele Spekulationen, warum. Aber was man erstmal feststellen kann, ist, als die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, na, im Gesetz von Mose steht, diese Frau muss gesteinigt werden, haben sie grundsätzlich recht. Aber der Vers, auf den sie da hinweisen in 3. Mose, ist, beide sollen gesteinigt werden. Ja, da steht, wenn zwei beim Ehebruch erwischt werden, sollen sie gesteinigt werden. Da steht nicht, dann soll der Mann gesteinigt werden, die Frau. Also das heißt, wir sehen da schon, dass die Pharisäer das Gesetz zumindest wissentlich ein bisschen zu ihren Gunsten auslegen, verbiegen, ja, darstellen. So. Und haben wir die arme Frau. Und die arme Frau steht sozusagen vor Jesus und hat gesündigt. Und das steht auch gar nicht zur Diskussion. Jesus weiß da, also sagt auch nicht, nee, das ist falsch, was ihr da sagt oder irgendwie sowas, ne? Sondern er sagt dann später zur Frau ja auch, sündige ab jetzt nicht mehr. Er erkennt die Sünde dieser Frau an. So. Aber gleichzeitig steht diese Frau ins Rampenlicht gezerrt da. Also ich meine, die haben sich nicht, und das muss man sich bei dieser Szene vorstellen, die haben sich ja Jesus nicht irgendwie mal zur Seite genommen und haben gesagt, pass mal auf, wir haben hier folgende Situation. Ne? Sondern die sind am Tag nach einem hohen Fest in den brechenvollen Tempel gelaufen und haben die da vor allen hingestellt und gesagt, das ist eine Sünderin und die müssen wir jetzt umbringen. Ja. Und als ich diesen Text gelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen, wo ich dann so einen Moment dachte, irgendwie ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Die Frau wird ja von den Pharisäern im Grunde genommen vor den Karren geschmissen. Also es gibt eine Diskussion, dass möglicherweise einer der Pharisäer der Zweite in diesem Ehebruchsszenario war. Wissen wir nicht, steht nicht da. Ja, aber wir wissen irgendwie, der Mann ist also da rausgenommen aus der Situation und die Frau wird jetzt so als der große Sündenbock in die Mitte geschoben und alle zeigen mit dem Finger auf sie. Und dann dachte ich, irgendwie erinnert mich das an eine Szene, die ich doch vorher schon mal gelesen habe, nämlich an die Situation von Adam und Eva nach dem Sündenfall. Adam und Eva leben mit Gott im Paradies und dann gibt es, deren Gesetzkanon hatte genau eine Regel, nicht 613, und es war, da gibt es diesen einen Baum und von dem sollt ihr nicht essen. Da gab es Millionen anderer Bäume, von denen durften sie alles essen, wenn sie wollten. Ja? Aber diesen einen da, so, den lasst mal in Ruhe. Und sie werden dann also dazu verführt von der Schlange, dass sie doch davon essen. Und das macht Eva, nimmt diese Frucht, isst davon und gibt sie dann ihrem Mann. Und ihr Mann nutzt das, und das ist mal ein bisschen spitz gesagt, sie vor Gott vor den Karren zu werfen. Ja, Gott kommt nämlich zu ihm, guckt ihn an und sagt, Adam, was ist denn da passiert? Und Adam sagt, die was? Ja? Also der Satz ist, die Frau, die du mir gegeben hast sogar. Ja? Also nicht nur die, sondern ihr beide. Ihr wart. Ja? Hättest du mir die nicht gegeben, wäre das alles nicht passiert. Ja? Und wir haben auch in dieser Geschichte von Adam und Eva die Situation, dass beschrieben wird, in dem Augenblick, wo sie von dem Baum essen, wird ihnen bewusst, dass sie nackt sind. Sie stehen nackt da, sie stehen nackt vor Gott da. Und in einer gewissen Weise, ich habe keine Ahnung, weil der Text es nicht hergibt, ob die Frau angezogen war, aber sie wird mit ihrer Sünde entblößend in die Mitte der Leute gestellt. Und das ganze, sozusagen, das ganze Rampenlicht wird auf sie gerichtet und alle sehen, das ist eine Sünderin. Ne? Und in einer gewissen Weise macht Adam was sehr Ähnliches. Meine Frau hat mich, als ich ihr so ein bisschen erzählt habe, was so meine Gedanken sind und so weiter, gesagt, ja und, warum wird immer die Frau vor den Karren geworfen? Da müssen wir, glaube ich, irgendwann anders drüber reden. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also mir ist es nur in diesem Fall ist es mir so deutlich aufgefallen, dass ich dachte, Mensch, das ist die Pharisäer benehmen sich genauso wie Adam. Ja? Und das ist schlimm. Und dann ist da Jesus. Und jetzt haben wir diesen ganz kleinen Unterschied zwischen 1. Mose 3, wo uns die Geschichte von Adam und Eva und dem Sündenfall erzählt wird, und Johannes 8. Das ist die Art und Weise, wie Jesus darauf reagiert. In 1. Mose 3 sagt Gott, verflucht die Schlange, so, und sagt dann den Adam und Eva, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Und eine Konsequenz, und die stand vorher schon im Raum, war der Tod. Das hatte Gott vorher gesagt. Hier, wenn ihr von diesem Baum esst, dann droht euch der Tod. Das war für die Frau mit dem Ehebruch genau das Gleiche. Die ist ja dahin geschleppt worden und wusste, kannte das Gesetz, oder im Notfall haben es die Pharisäer ihr nochmal deutlich gesagt, ihr droht der Tod. In diesem Spannungsfeld sind wir. Jetzt schreibt Johannes einen interessanten Vers in der Mitte. Vers 4. Das sagten sie aber, die Pharisäer, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Ja? Die Pharisäer wollen gar nicht wissen, wie man mit so einer Frau umgeht. Die wollen Jesus in eine Zwickmühle bringen. Denn Jesus hat jetzt aus menschlicher Perspektive folgendes Problem. Entweder er sagt, ja, das Gesetz des Mose ist richtig und wichtig, wir müssen diese Frau jetzt steinigen. Dann dürften alle anderen Sünder und sozusagen der Rand der Gesellschaft, mit denen er sehr gut umgegangen ist und mit denen er sehr viel Kontakt hatte, für die dürfte so eine Entscheidung sehr schwierig sein, weil denen nämlich klar ist, dass sie eigentlich auch alle nach dem Gesetz des Mose versagt haben und auch keine Gnade zu erwarten hätten. Auf der anderen Seite kann Jesus auch nicht hingehen und sagen, nee, es passt schon, alles gut, ja, so schlimm war es nicht. Weil er in dem Augenblick seinen ganzen theologischen Unterbau verlieren würde und sagen würde, er kann sich nicht mehr auf Gott berufen und auf die Geschichte des Volkes Israel berufen, wenn er hingeht und den ganzen alten Bund einfach wegwischt und sagt, das ist keine Gesetzesgrundlage mehr. Und jetzt, wie geht Jesus mit diesem Spannungsfeld um? Und ein Hinweis darauf finden wir tatsächlich schon in 1. Mose 3. Und das ist ein Vers, der vermutlich in dieser Lutherbibel, die ich hier habe, fett gedruckt ist. Hätte mir ein Lesezeichen reinmachen sollen. Ja, ist er. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem Samen und deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Sagt Gott im Fluch an die Schlange. Der Unterschied, den wir zwischen 1. Mose 3 und Johannes 8 haben, ist, dass Jesus als Gott in körperlicher Form in dieser Szene mit anwesend ist. Und zwar deshalb, weil Jesus weiß, er steht kurz davor, genau das zu erfüllen, was Gott im Paradies im Fluch an die Schlange gesagt hat. Nämlich, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, auf nicht einfach so, sondern es kostet ihn was. Die Schlange beißt ihm in die Ferse. Irgendwas passiert. Und wir sehen dann, nicht viel später, in der Geschichte nach der Frau, nach der Ehebrecherin, dass Jesus ans Kreuz geht. Und da genau das passiert, was in 1. Mose 3 versprochen wurde. Jesus nimmt die Schuld der Menschen auf sich und besiegt den Satan ein für alle Mal. Das kostet ihn sein Leben. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen mit diesem Wissen im Hintergrund, was Jesus hatte in der Situation, diese Situation nochmal angucken mit der Ehebrecherin, dann sitzt Jesus da, nachdem die ganzen Leute alle gegangen sind. Und die Geschichte endet ja damit, dass er sie fragt, hat dich keiner angeklagt? Und sie sagt, nee. Und er sagt, ich klage dich auch nicht an. Und jetzt muss man sagen, in diesem ganzen Szenario war Jesus der Einzige, der sie hätte anklagen können. Denn er war der Einzige ohne Schuld. Er war der Einzige, dessen Beziehung mit Gott perfekt war, der da saß. Und er schaut diese Frau an und sagt, wenn die dich nicht anklagen, dann mache ich das auch nicht. Mit dem Wissen, ich dürfte. Aber auch mit dem Wissen, die Steinigung, die du verdienst, weil das Gesetz erfüllt werden muss, die wird mich treffen. Und ich werde den Preis dafür bezahlen, dass ich dich jetzt nach Hause schicke. Die Frage, die die Pharisäer im Grunde genommen Jesus stellen, ist, wie gehst du mit Sündern um? Wie machst du das? Die meinen das nicht ernst. Wenn ich die Frage jetzt so stelle, dann klingt es nach einer ernst gemeinten Frage. Die Pharisäer meinten das nicht ernst. Die wollten ihn, wie gesagt, in eine Zwickmühle bringen. Aber die Frage ist wichtig. Und die Frage ist auch für uns wichtig auf zweierlei Arten. Das eine, und das ist eine unglaublich wichtige Frage, ist, wie geht Jesus mit mir als Sünder um? Wie geht Jesus damit um, dass ich kein perfektes Leben lebe? Wie geht Jesus damit um, dass ich bestimmt zwischen Aufwachen und heute Morgen hier ins Gebäude kommen schon, ich will nicht schätzen, aber es doch das ein oder andere Mal sein Gesetz gebrochen hat? Ja? Wie geht Jesus damit um? Und was wir hier sehen, ist ein Jesus, der die Schuld sieht, der die Schuld wahrnimmt, der die Schuld nicht unter den Teppich kehrt, aber sagt, ich klag dich nicht an. Die Steinigung ist vom Tisch, denn die habe ich getragen. Die Strafe kommt auf Christus, auf Jesus und nicht mehr auf uns. Und das ist das Angebot ja auch, was Jesus an uns hat, zu sagen, hey, ich habe das alles getragen für euch. Ihr müsst nicht versuchen, einen Haufen Punkte aufzuhäufen, um mir irgendwie auf meine gute Seite zu kommen. Denn das werdet ihr ohnehin nicht schaffen. Ja? Und deshalb gehe ich diesen Weg, gehe ans Kreuz und nehme die ganze Strafe auf mich, die euch gegolten hätte, damit ihr frei sein könnt, damit ich zu euch sagen kann, dann geh und sündige nicht mehr. Es gibt auch die Tendenz, leider, die kenne ich von mir auch sehr gut, so ein Pharisäerartiges Verhalten an den Tag zu legen. Ja? Und zu denken, nur weil ich mich jetzt gerade besonders gut verhalten habe, kann ich auf das schlechte Verhalten von anderen Menschen etwas herabschauen. Ja? Aber auch da ist die Einladung, Jesu da zu sagen, pass mal auf, hör doch auf zu glauben, dass du dir irgendwelche Punkte erkaufen könntest, dass du das irgendwie leisten könntest, zu versuchen, deine eigene Schuld zu begleichen oder irgendwas. Tu das doch einfach zur Seite, komm zu mir. Ja? Ein Schritt, den wir zumindest bei den Pharisäern hier nicht sehen, die gehen alle. Und ich denke, trotzdem wäre die Einladung Jesu da gewesen. Die Pharisäer sagen, okay, nicht einfach heimlich zu gehen, sondern zu sagen, ja, du hast recht, ich habe auch Dreck am Stecken. Eigentlich müsste ich auch gesteinigt werden. Der andere Aspekt dieser Frage ist an uns gerichtet. Wie gehst du mit Sündern um? Wie gehst du mit dir um in deiner Sünde? Ja, ist es Selbstgeißelung? Ist es Scham? Ist es der Versuch, wie Adam und Eva sich zu verstecken? Und zu sagen, oh, wenn du wüsstest, dass wir nackt sind, ja, würdest du verstehen, dass wir uns verstecken? Oder bist du dir bewusst, dass Jesus das alles getragen hat? Und dass Jesus, wie wir das hier in dieser Szene so schön sehen können, keinerlei Finger zeigen, keinerlei meckern oder irgendwas, sondern einfach nur da sitzt, die Hand ausstreckt und sagt, mein Kind, komm zu mir, denn bei mir findest du Vergebung, bei mir findest du Ruhe. Der andere Aspekt ist aber auch, wie gehen wir mit der Sünde in den Menschen um uns herum um? Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Und wir kriegen hier in diesem Text tatsächlich ein Negativbeispiel, nur in den Pharisäern, die gesagt haben, boah, der hat was falsch gemacht und das kann ich jetzt nutzen, um mein eigenes Wohlfühlen zu verbessern und ich schwärze den an oder ich mache den runter oder ich zeige da drauf und das muss jetzt und so weiter. Aber das ist die Einladung Jesu an uns auch zu sagen, begegnest du auch der Sünde in anderen Menschen in Liebe. Und mit dem Wissen, dass genauso wie deine Sünde, deren Sünde auch am Kreuz hängt. Ja, ich denke, allzu häufig, wenn wir Fehlverhalten von anderen Menschen sehen, vergessen wir, was in uns steckt. Und was wir in der Vergangenheit auch alles nicht, vielleicht nicht ganz so richtig gemacht haben. Ich würde, Claudia, euch bitten, jetzt nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt anfangen, oder werden zusammen noch Lobpreis machen, Lieder singen, vor Gott beten. Und ich bitte euch, wenn ihr sagt, hey, es gibt Sachen, die möchte ich gerne vor Gott angesprochen wissen. Es gibt Sünden, die ich bekennen will oder wo ich auch zu Gott kommen möchte, um Gott zu begegnen. Es gibt ein Gebetsangebot. Nehmt das bitte wahr, wenn ihr das wollt. Ja? Gott will euch begegnen und Gott streckt euch die Hand aus. Und das ist und dieser Jesus, der im Tempel sitzt und so ein Deich, diese Wucht der Pharisäer an sich einfach abrollen lässt, um dann in Liebe dieser Frau zu begegnen, ist da und möchte euch begegnen. Amen.